Ich würde gerne auch noch mal beten mit uns. Vielleicht können wir alle noch mal aufstehen. Jetzt haben wir irgendwie viele Ansagen gehört und so weiter. Jetzt einfach noch mal auf Gott, unsere Aufmerksamkeit auf Gott richten. Er ist hier. Gott, wir danken dir, dass du hier bist. Herr, und wir glauben, dass du der Gott bist, der ein Gnadenjahr ausgerufen hat. Wir glauben, dass deine Gnade mächtig über uns ist und dass deine Gnade, deine Treue über unserem Leben ewig währt. Herr, wir glauben, dass du heute Morgen hier elende und frohe Botschaft verkünden möchtest und dass du für elende frohe Botschaft hast. Wir glauben, dass du gebrochene Herzen verbinden möchtest und dass du ganz nah bei denen bist, die ein gebrochenes Herz haben. Wir glauben, dass du Gefangenen Freilassung ausrufen möchtest und Gebundenen Öffnung des Kerkers. Wir glauben, dass du Trauernde tröstest und dass du Frieden schenkst. Wir glauben, dass du Kopfschmuck statt Asche gibst und Freudenöl statt Trauer. Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Das ist das, was dein Wort über dich sagt, Gott. Und das ist, bist du, der du hier bist heute Morgen und der du sprechen möchtest. Herr, wir brauchen dich, egal in welcher Situation wir stehen, mit was wir heute vor dich kommen, ob wir gefangen sind oder traurig oder ein gebrochenes Herz haben, wir brauchen dich. Du bist das Leben im Überfluss, wie wir gesungen haben. Deine Gnade reicht uns aus und die wollen wir verstehen und die wollen wir annehmen. So, danke für deinen Segen auf unserem Leben, danke für dein Wort, das du uns gegeben hast. Wir wollen zuhören. Und wie Anderle gesagt hat, wir wollen auch tun, was du sagst. Amen. Anderle hat vorhin schon angekündigt, wir befinden uns in der Predigtreihe Refocus über den Kolosserbrief und wir sind im zweiten Kapitel angekommen, Kolosser 2, die Verse 9 bis 15. Das ist ein etwas längerer Abschnitt vielleicht und der Abschnitt ist so reich und so vollgepackt, dass ich gestehen muss, ich werde mich auf nur zwei Verse konzentrieren, aber wir werden den ganzen Rest trotzdem lesen. Paulus fährt fort damit, wer die letzten Wochen da war, hat es mitbekommen, er fährt fort damit, Jesus zu verteidigen gegen Philosophien und gegen Irrlehren, die damals die Gemeinde in Kolosse bedroht haben. Und er schreibt, ihr habt es auch vorne auf der PowerPoint, seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Mit anderen Worten, Paulus sagt, nehmt euch in Acht vor allem, was nicht Gemeinde 1.0 ist. Ihr erinnert euch an die Predigt von Anderle. Nehmt euch in Acht vor allem, was nicht Christsein 1.0 ist, die Predigt von Jesse letzte Woche. Nehmt euch in Acht vor allen Updates, die es zum Glauben gibt, die es zum Christsein gibt, die es zum Evangelium gibt. Nehmt euch in Acht vor allem, was nicht Christusgemäß ist, wie es in diesem Vers heißt. Nehmt euch in Acht vor allem, was auf Jesus noch was draufsetzen möchte. Vor jedem Jesus plus X, Jesus plus Y Evangelium. Denn, Vers 9, denn in ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Jesus ist das Vollmaß Gottes. Er ist perfekt, er ist 100% Gott. Er ist der Einzige, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Vers 10, und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Punkt. Ihr habt in ihm alles, was ihr braucht. Ihr habt Zugang zu der Fülle, die in Christus Jesus ist. Und jede Ergänzung zu Christus Jesus ist in allen Fällen geringwertiger als er selbst. Er braucht keine Ergänzungen. Er ist die Fülle und er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht, geht diese Stelle weiter. Er steht über allem. Alles, was wir ihm hinzufügen können, wäre geringer als er. Er ist das Geheimnis, der Schatz, in dem alles verborgen ist. Vers 11. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes in der Beschneidung in Christus. Mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und jetzt kommen wir zu den Kernversen, auf die ich mich konzentrieren möchte heute Morgen. Euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Er hat den Schuldschein gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Ich wiederhole nochmal die Kernverse. Er hat den Schuldschein gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Diese Verse sind Verse, die, glaube ich, mit die allergrößte Revolution in meinem christlichen Leben ausgelöst haben. Beziehungsweise nicht unbedingt die Verse, sondern der Inhalt dahinter. Es gab kaum eine Wahrheit im christlichen Glauben, die mein Leben mehr verändert und tiefer berührt hat, als das, was wir hier drin finden. Und wir wollen uns das angucken. Die erste, Paulus spricht in Bildern, er spricht in dem Bild eines Schuldscheins. Und das Erste, was er sagt, ist die Tatsache Nummer eins: Es gibt einen Schuldschein, der in Satzungen besteht und der gegen dich aussagt. Es gibt einen Schuldschein, der in Satzungen besteht und der gegen dich aussagt. Unser Text heute Morgen hat eine, finde ich, ziemlich auffällige Parallele zu einem Gleichnis, das Jesus erzählte, als er auf der Erde war. Und wir wollen parallel zu dem Text, den wir uns anschauen, dieses Gleichnis anschauen, weil es uns einiges verdeutlichen kann. Dieses Gleichnis finden wir in Matthäus 18, die Verse 21 folgende. Und das ist ein Gleichnis, das auch über einen Schuldschein erzählt wird. Und Jesus erzählt und sagt, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Die Geschichte von einem König, der mit seinen Knechten abrechnen möchte. Und da ist ein Knecht und er schuldet dem König 10.000 Talente. Damit wir das einordnen können. Ein Talent, das müsst ihr ein bisschen mitrechnen, ein Talent sind 6.000 Drachmen. Hilft uns immer noch nicht weiter. Eine Drachme entsprach zur Zeit Jesu ungefähr einem Tageslohn. Okay? Das heißt, wenn wir jetzt mal versuchen zu rechnen, wie viele Tage müsste der Knecht arbeiten und seinen gesamten Tageslohn dem König abführen, um seine Schuld von 10.000 Talenten zu begleichen. 10.000 mal 6.000 sind 60 Millionen Tage. Der Arbeitslohn von 60 Millionen Tagen, anders gesagt, der Arbeitslohn von 164.383 und einem halben Jahr, ohne Feiertage und ohne Wochenenden und ohne Urlaub. Das ist die Schuld. Das ist die Schuld, die der Knecht vor seinem König hatte. Die Schuld von 164.383 und einem halben Jahren Arbeit. Wenn man mal von einem Arbeitslohn von 100 Euro pro Tag ausgeht, ich hoffe euch für euch alle, ihr verdient mehr, dann wären es 60 Milliarden Euro Schulden. Mit anderen Worten, es ist eine Schuld, die ist nicht zu begleichen. Dieser Knecht ist in einer sehr, sehr ausweglosen Situation vor dem König, vor seinem Herrn, dem er so viel schuldet. Und da besteht dieser Schuldbrief, da stehen diese 6 Milliarden Euro meinetwegen drauf, diese Tausende von Jahren, die er arbeiten müsste, um das zu begleichen. Und er weiß, er kann in seinem ganzen Leben die Schuld nicht aufwiegen, die er da angehäuft hat, wie auch immer er es geschafft hat. Genauso mit dem Schuldschein, von dem Kolosser 2 spricht und wo Paulus sagt, in deinem Leben existiert ein Schuldschein, der in Satzungen besteht und der auf eine Höhe ausgestellt ist, dass du sie in deinem Leben nicht begleichen können wirst. Was ist das für ein Schuldschein? Dieser Schuldschein umfasst alle Taten deiner Vergangenheit, deiner Gegenwart und Zukunft, die nicht dem Maßstab der Heiligkeit Gottes entsprechen. Und wie heilig ist Gott? Er ist heilig, heilig, heilig in seinem tiefsten Wesen, rein und gut. alle Taten deines Lebens, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die dieser Heiligkeit nicht entsprechen, stehen auf diesem Schuldschein. Und noch eine Stufe weiter, auf diesem Schuldschein steht dein Zustand. Dein Zustand, wie auch Kolosser uns gesagt hat, dein Zustand tot in Sünde, machtlos gegenüber Sünde, tot dem Leben Gottes, getrennt von Gott. So werden wir geboren. So werden Menschen geboren, das ist die biblische Lehre, tot in Sünde, unter dem Machtbereich von Finsternis. Und vielleicht denkst du jetzt, naja, so schlecht bin ich eigentlich gar nicht, ich habe durchaus einen hohen moralischen Anspruch an mein Leben. Dann muss ich dir leider sagen, selbst die Sünde, die du als wirklich gering erachtest und wo du sagst, naja, das ist ja jetzt mehr ein Fehler als eine Sünde, das kennen wir von uns allen, ist mehr ein Fehler als eine Sünde. Selbst diese Sünde ist so weit entfernt von der Heiligkeit Gottes, dass sie den Schuldschein belädt mit einer Summe, die du dein Leben lang nicht abbezahlen können wirst. Du wirst in dem Zustand tot in Sünde geboren. Und vielleicht denkst du jetzt, ist das nicht ein bisschen krass? Ist Gott nicht die Liebe? Ist er wirklich der Gott, der jede Sünde so mit der Lupe anschaut und so ernst nimmt? Ja, er muss. Gott ist heilig und er ist gerecht und er muss. Er wäre sich selbst untreu, würde er Sünde nicht so ernst nehmen, wie er das tut. Erster Punkt, der unser Text uns sagt, und verlasst mich hier an dem Punkt nicht, aber wie Anderle mal gesagt hat, wir müssen erst die schlechte Nachricht verstehen, um die gute verstehen zu können. Ich höre aufmerksam deinen Predigten zu. Ich zitiere sie auch hin und wieder. Es gibt einen Schuldschein, der gegen dich spricht und er umfasst alle Dinge deiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, die dem Maßstab der Heiligkeit Gottes nicht entsprechen, und er schließt mit ein deinen Zustand, du bist tot in Sünde. Und er ist ausgestellt auf eine Höhe, wie bei dem Knecht damals in dem Gleichnis, die wirst du in deinem Leben nicht abbezahlen können. Und vielleicht ist das für dich heute Morgen ganz neu und du bist Besucher hier drin und du hast es noch nie gehört. Bitte, bitte komm auf uns zu danach, wir unterhalten uns gern ausführlicher mit dir darüber. Das ist das, was die Bibel lehrt, das ist sehr krass, aber es ist sehr wichtig. Okay? Aber weiter, die zweite Tatsache, die uns unser Text in Kolosser sagt, ist, Jesus hat diesen Schuldschein gelöscht, indem er ihn ans Kreuz genagelt hat. Dieser Schuldschein ist gelöscht worden durch Jesus, indem er ihn ans Kreuz genagelt hat. Und jetzt zu unserem Knecht im Gleichnis, wie geht's da weiter? Der Knecht nun fiel nieder, bat den Herrn, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, naja, so ungefähr 60 Millionen Tage oder auch 165.000 Jahre, hab ein bisschen Geduld mit mir, ich zahle dir das zurück. Der Herr jenes Knechtes aber, was wäre die logische Reaktion? Ein hämisches Grinsen von wegen, wie willst du mir das zurückzahlen? Die logische Reaktion wäre gewesen, naja, nix da, verkauf so viel du kannst, ja, zahl wenigstens so viel, wie du kannst zurück. Was ist die Reaktion? Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Der Herr des Knechtes wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Das Wort, was hier im Urtext verwendet wird für der Herr wurde innerlich bewegt, wage ich nicht auszusprechen, aber es bedeutet so viel wie die Eingeweide umgedreht bekommen vor Mitleid. Die Eingeweide umgedreht bekommen vor Mitleid. Und dieses Wort wird in der Bibel ausschließlich auf Gott bezogen benutzt. Wird benutzt, wenn davon gesprochen wird, dass Gottes Mitleid und Erbarmen erregt und angeregt wird aufgrund der elendigen Situation eines Menschen. Der Herr wurde innerlich bewegt vor diesem schuldhaften Knecht vor ihm und er ließ ihm all sein Darlehen, seine ganze Schuld. Und dasselbe mit dir und mir und unseren Schuldscheinen und Jesus. Kolosser 2, Jesus hat den Schuldschein gelöscht, den in Satzungen bestehenden, der gegen uns war, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Und genau genommen hat Jesus diesen Schuldschein nicht einfach nur gelöscht und gesagt, naja, schwamm drüber, sondern er hat ihn bezahlt. Er hat ihn nicht einfach nur gelöscht und gesagt, es ist okay, sondern er hat die ganze Summe aufgebracht. Und er hat alles, was du verdient gehabt hättest und diese ganze Schuld bezahlt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt, an dem er selber hing. Und wenn du zu Jesus gehörst und wenn du diese Barmherzigkeit die Jesus hat, dieses innerliche Bewegtsein, wenn du die für dich in Anspruch genommen hast, dann gilt für dich Folgendes. Du bist eine, es ist für dich wie, als hättest du noch nie gesündigt. Du bist gerechtfertigt, das bedeutet, es ist, als hättest du noch nie gesündigt. Die Sünden deiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind gelöscht. Du bist nicht ein Sünder, bei dem Gott die Augen zudrückt, weil er an Jesus glaubt und sagt, na gut, sondern du bist ein Heiliger, dessen Schuldschein gelöscht ist. Du bist ein Heiliger, dessen Sünde Gott von ihm so weit entfernt hat, Psalm 103, wie der Osten ist vom Westen. Wie weit ist der Osten weg vom Westen? Du bist ein Heiliger in Gottes Augen, du bist gerechtfertigt, du bist geheiligt, du bist tadellos, als hättest du in deinem Leben noch keine Schuld begangen. Du bist gekleidet in Weiß. Und weil du ein Heiliger bist, bist du eine Wohnung geworden, in der der Heilige Geist wohnen kann. Gott selbst, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Darauf, dass es nicht immer nur dein Zustand bleiben, deine Stellung vor Gott bleiben wird, sondern immer mehr auch dein Leben und dein Zustand werden wird. Das, was du erfahren hast, was dieser Knecht im Gleichnis erfahren hat und was du erfahren hast, wenn du die Barmherzigkeit Gottes angenommen hast, ist radikale Gnade. Ist radikalste Gnade und ist vollständige Rechtfertigung. Und es gibt keinen Punkt im christlichen Glauben, das habe ich vorhin schon gesagt, der mein Leben tiefer berührt hat, als das zu verstehen. Und es ist wahr, was Anderle gesagt hat, du musst vorher die schlechte Nachricht verstehen, um vor Freude auszuticken, wenn du diese Nachricht verstehst. Wir haben es vorhin gesungen in diesem tollen Lied Amazing Grace. It was grace that taught my heart to fear and grace my fear released. Es war Gnade, die mich gelehrt hat, mich zu fürchten. Es ist Gnade, wenn wir erkennen und wenn wir uns fürchten, weil dieser Schuldschein besteht in unserem Leben, den wir uns definitiv nicht abbezahlen können vor einem allmächtigen Gott, der heilig ist und gerecht ist und der der Richter aller Menschen ist. Es ist Gnade, wenn wir zittern vor Furcht, vor der Tatsache, dass das Wahrheit ist, weil die Bibel es so sagt. Und es ist Gnade, wenn wir verstehen, dass Gott innerlich bewegt diesen Schuldschein genommen hat und ihn ans Kreuz genagelt hat und gelöscht und bezahlt hat. Und es wird in deinem Leben so viel verändern, wenn du diese radikale Gnade und diese vollständige Rechtfertigung verstehst. Und ich möchte einfach nur ein paar Punkte ein bisschen in den Raum werfen und auch versuchen zu erklären. Das ist keine abschließende Liste. Punkt 1, den es verändern wird, wenn du radikale Gnade und vollständige Rechtfertigung verstehst, deine Beziehung zu Gott, und zwar den Punkt Intimität mit Gott. Was ist Intimität? Intimität ist Nähe und ungetrübte Gemeinschaft und Vertrautheit. Und jetzt habe ich eine Frage an dich. Was denkt Gott über dich? Was denkt Gott über dich? Als wir heute Morgen hier angefangen haben, Lobpreis zu machen, wie bist du in diese Zeit gegangen? Wie hast du dich Gott genähert? Wir haben gesungen, I am a friend of God, he calls me friend. Ich bin ein Freund Gottes, er nennt mich Freund. Kannst du es von ganzem Herzen singen? Manchmal bezweifle ich, dass wir es von ganzem Herzen singen können und nicht fast aus unserer Haut springen und ja, durchdrehen fast. Ja, es ist die erstaunlichste Wahrheit, zum Beispiel, die wir da gesungen haben. Jesus sagt, ich nenne dich nicht mehr Knecht, ich nenne dich Freund, denn ich habe dir alles mitgeteilt, was der Vater mir gesagt hat. Was denkt Gott über dich? Die Intimität mit Gott, die du erlebst, ist unmittelbar geknüpft daran, was du denkst, was Gott über dich denkt. Denn das beeinflusst, wie du dich Gott näherst. Rennst du an sein Herz? Kommst du mit Freimütigkeit in seine Nähe? Schüttest du dein Herz bei ihm aus? Kommst du wie diese Frau im Evangelium, die Sünderin genannt wird in der Bibel, die kommt und die sich zu den Füßen Jesu hinschmeißt und weint auf seine Füße, wäscht ihm mit den Tränen die Füße und trocknet mit ihrem Haar die Tränen wieder ab. Und sie wird Sünderin genannt und sie war eine Sünderin, wie wir alle. Sie war, so meint man meist, sogar eine Prostituierte. Aber sie wusste, sie ist hochwillkommen bei Jesus. Sie wusste, er ist der Gott, der innerlich bewegt ist. Sie wusste, er ist voller Barmherzigkeit. Sie wusste, sie darf zu ihm kommen. Sie wusste, was er über sie denkt. Sie wusste, was er über sie denkt. Weißt du, was Gott über dich denkt? Und was denkst du, denkt er über dich? Weißt du, dass wenn du vor Gott kommst, dass er dich anschaut und lächelt und sagt, tadellos, tadellos, komm zu mir, du bist hochwillkommen. Weißt du, dass er dich anschaut und dass er die Gerechtigkeit Jesus sieht? Er ist für uns zur Sünde geworden, damit wir seine Gerechtigkeit würden in Jesus. Kannst du verstehen, dass es die Intimität, die du mit ihm erleben kannst und erleben möchtest, stark, stark verändern wird, wenn du verstehst, wie Gott dich sieht und was er über dich denkt in Jesus? Oder bist du der, der in seine Gegenwart kommt und eher verhalten ist und sich so ein bisschen reinschleicht und denkt, naja, eigentlich gehöre ich hier nicht her und die letzte Woche war wirklich schlecht? Erwartest du von ihm, dass er dich verdammt? Alles, was ich sage, sage ich zu denen, die zu Jesus gehören. Okay? Denn es ist nicht unser Heiligsein, nicht unsere Gerechtigkeit, mit der wir vor Gott bestehen, sondern es ist die Gerechtigkeit von Jesus. Es ist die Tatsache, dass er sich erbarmt hat und dass dieser Schuldschein gelöscht ist. Aber wenn du zu Jesus gehörst, dann steht dir eine Intimität und eine Nähe zum Vater offen, die Jesus dir erkauft hat. Und lass dich nicht täuschen mit Gedanken, die dir sagen, Gott denkt was anderes über dich. Was Gott über dich denkt, ist tadellos. Du bist gekleidet in Weiß, du bist ein Heiliger, du bist ein Gerechter, gekleidet mit der Gerechtigkeit Jesu. Und diese Gnade und diese Rechtfertigung ist so radikal, dass das unabhängig dessen ist, wie deine letzte Woche war. Punkt 2, den es verändern wird in unserer Beziehung zu Gott, ist, wir werden unsere Beziehung zu Gott anfangen, Jesus-zentriert zu leben und nicht selbstzentriert zu leben. Radikale Gnade und endgültige Rechtfertigung zu verstehen, befähigt dich, ein Christsein zu leben, das sich um Jesus dreht und nicht um dich selbst, das Jesus-zentriert ist und nicht selbstzentriert. Wie meine ich das? Jesus sagt in seinem Wort, beziehungsweise Paulus schreibt es, Jesus hat uns erlöst, damit wir in Zukunft nicht mehr uns selbst leben, sondern für den und dem, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Mit anderen Worten, Jesus sagt hier, Christsein ist keine selbstzentrierte Sache. Christsein ist nichts, was da ist für dich, sondern Christsein ist gottzentriert. Ich habe dich erlöst, damit du jetzt dem lebst, der sich für dich hingegeben hat und der deinen Schuldschein gelöscht hat. Und jetzt Hand aufs Herz, und ich bin heute bewusst etwas einseitig, weil ich einen Punkt machen möchte. Hand aufs Herz, wie oft und wie viel dreht sich dein Christsein um dich? Wie oft und wie viel dreht sich dein Christsein um dich und nicht um den, der dich geliebt und sich für dich hingegeben hat? Wie oft dreht es sich um deine Probleme, um deine Fragen, um deine Heiligung, um dein Vorwärtskommen, um dein Fruchtbringen, um deine Sehnsucht nach ihm, um deine Schwachheiten, um deinen Dienst, um deine Erlebnisse, um deine Sünden, um deine Ängste? Wie oft und wie viel deiner Gebete, wie oft bestehen 90% deiner Gebete aus, oh Herr, es tut mir leid, und oh Herr, verändere mich, Herr, mach mich hier anders, Herr, ich bring dir dieses Gebet, Herr, ich bin so schwach, Herr, hilf mir, Herr, ich bin schon wieder hingefallen. Versteht mich nicht falsch, das sind gute Gebete, das sind legitime Gebete, das sind wichtige Gebete. Aber kann es sein, dass wir sehr, sehr häufig vor Gott kommen, uns die ganze Zeit um uns selber drehen und Gott eigentlich dasteht und sagt, es ist vollbracht, es ist vollbracht, es ist vollbracht, es ist vollbracht. Und er flüstert das und wir hören es gar nicht, weil wir uns die ganze Zeit um uns selbst drehen. Kann es sein, dass viele deiner Bitten sich in Lobpreis verwandeln würden, würdest du endlich mal hinhören und hören, dass er sagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, ich habe es erledigt. Setz dich nicht in die Sünde, die du vermasselt hast, nochmal extra rein und schwelge da drin, es ist vollbracht. Es ist wichtig, dass wir Buße tun, es ist wichtig, dass wir unsere Sünden bringen, aber wir müssen es auf der Grundlage dessen bringen, dass alles vollbracht ist und dass wir die Gerechtigkeit Jesu sind. Kann es sein, dass es uns weit mehr verändern würde, wenn wir in unseren Zeiten mit Gott uns nicht die ganze Zeit um uns und unsere Sünden drehen würden, sondern vielmehr um ihn, der alles getan hat und der alles tun wird und der alles bereitgestellt hat, damit der Heilige Geist in uns leben kann, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und kann es sein, dass der Punkt, der dich freisetzen wird in diese Beziehung zu Jesus, der ist, dass du verstehst, wie radikal die Rechtfertigung und die Gnade Gottes auf deinem Leben ist. Ich denke, so ist es. Ich denke, ein Jesus-zentriertes Christsein voller Intimität mit dem Vater, wo der Vater dir sein Herz offenbaren kann, ist das Ergebnis dessen, dass wir verstehen, was dort passiert ist. Dass wir verstehen, dass dieser Gott in seinem innerlichen Bewegtsein deinen Schuldschein genommen hat, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, ihn bezahlt und gelöscht hat, ein für alle Mal. Was wird es noch verändern? Es wird deine Beziehung zu anderen verändern. Es wird dich zu einem Diener machen. Wenn du verstehst, wie radikal die Gnade und die Rechtfertigung Gottes ist, dann wirst du freigesetzt, anderen zu dienen. Und das ist das, wozu wir berufen sind. Ey. Jesus hat gesagt, ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit, dass ich gedient habe, damit ihr anderen dient. Und du kannst anderen nur in dem Ausmaß dienen, wie du von dir selbst befreit und erlöst bist. Du kannst anderen nur in dem Ausmaß dienen, wie du selbst von dir befreit und erlöst bist. Denn dienen bedeutet, ich achte den anderen höher. Dienen bedeutet, ich nehme ihn wichtiger als mich. Ich gehe unter ihn, ich hebe ihn hoch. Und wo wir nicht von uns selbst befreit sind, da verkommt Dienen oft zu etwas, aus dem wir versuchen, Bestätigung zu ziehen oder Anerkennung zu ziehen oder womöglich noch unsere Stellung vor Gott zu verbessern. Du musst von dir selbst befreit sein, um dienen zu können. Und von dir selbst befreit wirst du dann, wenn du verstehst, wer du vor Gott bist und dass er alles, was dich betrifft, vollbracht hat. Wie können wir wahres Dienen lernen? Im Kontext der Fußwaschung sagt Jesus oder steht, und Jesus im vollen Bewusstsein dessen, wo er herkommt, kam und wo er hinging und wer er war, kniete sich hin und wusch seinen Jüngern die Füße. Du kannst dienen und es wird dich freisetzen zu dienen, wenn du verstehst, welche radikale Gnade und Rechtfertigung auf deinem Leben ist in Jesus und welche Stellung und welchen Zustand du damit hast. Es wird dich freisetzen, dich um dich zu drehen und dich um Jesus zu drehen und es wird dich freisetzen, dich um dich zu drehen und anderen zu dienen. Was wird es noch verändern? Es wird dich selbst verändern. Jetzt kommen wir zu dem Punkt Heiligung, falls ein paar schon Angst hatten. Ich versuche hier zu verkündigen, dass alles Gnade ist und wir können jetzt tun und lassen, was wir wollen. Manchmal höre ich die Bedenken, wenn wir die Gnade so radikal predigen und so radikal an die Gnade und die Rechtfertigung glauben, werden wir dann nicht irgendwie leichtfertig zu sündigen? Werden wir dann nicht irgendwie leichtfertig und denken, naja, nicht, wenn wir die schlechte Botschaft vorher verstanden hatten. Erstens. Und zweitens ist das kein Grund, um die Gnade nicht so radikal zu predigen, wie sie eigentlich ist. Und die Rechtfertigung so radikal zu predigen, wie sie tatsächlich ist. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn dein Leben berührt wird von radikaler Gnade und von vollständiger Rechtfertigung, dass es deine Heiligung dein Jesus-ähnlicher Werden vorantreiben wird wie nichts anderes. Verdammnisgefühle, ein Schauen auf deine Schwachheiten und auf deine Sünde wird dich nicht so schnell vorantreiben in deiner Heiligung, wie zu wissen, was er getan hat, was er vollbracht hat, dass er diesen Schuldschein gelöscht hat. Du brauchst es. Your grace that taught my heart to fear. Wir brauchen es, diese Furcht auch zu kennen. Wir brauchen es, Gott zu fürchten und zu wissen, wäre das Kreuz nicht gültig für mich, das sage ich sehr gern, diesen Satz, wäre das Kreuz nicht gültig für mich, wäre ich hoffnungslos verloren. Aber es wird uns verändern und es legt ein gesundes Fundament um, wozu die Bibel uns auffordert, um der Heiligung nachzujagen. Es ist eine andere Sache, ob du der Heiligung nachjagst, ob du dem nachjagst, heiliger und Jesus ähnlicher zu werden, auf der Grundlage dessen, dass du das Gefühl hast, sonst bin ich verdammt und bin ich gut genug und Das ist kein sicheres Fundament, sondern das Fundament, auf dem du der Heiligkeit nachjagen darfst, ist die Tatsache, du bist heilig, du bist gerecht. Und das verändert sich in Gottes Herzen dir gegenüber nicht, denn sein Kreuz ist größer. Ich habe einen sehr, sehr guten Chef über mir, der auf der Arbeit, der von Anfang an Dinge in mir gesehen hat, die ich und mir zugetraut hat, die ich mir selber nie zugetraut hätte. Er hat mir mal gesagt, er hat es schon im Vorstellungsgespräch gewusst, was er mit mir machen wird. Da hat er mir nicht verraten. Genau, aber er war sehr gut darin und ich sage manchmal sogar fast gottähnlich darin, mich so zu behandeln, als könnte ich bestimmte Dinge schon, die ich definitiv nicht konnte. Er hat mich zum Teil in Situationen gesteckt und gesagt, machen Sie mal. Und ich habe gedacht, oh Gott, was mache ich jetzt? Ja? Und er hatte, Goethe sagt es, glaube ich, behandle jemanden so, wie er sein sollte und hilf ihm damit, zu werden, was er sein kann. Das ist sehr pädagogisch. Aber das ist etwas, was Gott mit uns tut. Er behandelt uns wie Heilige, wie Gerechtfertigte. Und das verändert, das spornt dich an. Du willst dem ähnlich werden, was er in dir sieht und was du schon bist vor ihm. Die Frauen können mir bestätigen, dass wir uns anders verhalten, je nachdem, was wir anhaben. Ja, mit Jogginghose und Birkenstocklatschen laufen wir anders und fühlen wir uns anders, als wenn wir hochhackige Schuhe anhaben und einen schicken kurzen Rock. Definitiv, Kleider machen Leute. Und du verhältst dich anders, wenn du weißt, du bist gekleidet mit dem Mantel der Gerechtigkeit, mit der Heiligkeit Gottes. Du verhältst dich anders, wenn du weißt, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, als wenn du denkst, ich bin nur ein armseliger Sünder, bei dem Gott mal ein Auge zugedrückt hat. Okay? Es ist nicht konträr zu deinem Wunsch nach Heiligung, wenn du die Gnade und die Rechtfertigung so radikal annimmst, wie sie ist. Und noch ein kurzer Punkt, was es auch verändern würde. Und wie gesagt, die Liste ist nicht abschließend. Es wird deinen Einfluss verändern, denn es verändert dein Verständnis der Autorität, die Jesus dir verliehen hat. Es macht einen Unterschied in deinem Beten, ob du weißt, dass du eine Freimütigkeit hast, vor Gott zu kommen. Und wie Daniel sagt, ich komme vor dich nicht aufgrund meiner Gerechtigkeit, sondern aufgrund deiner großen Barmherzigkeit. Es macht einen Unterschied, ob du Fürbitte tust, ob du vor Gott trittst und weißt, du bist heilig vor ihm, du hast eine Stellung vor ihm, du bist in Jesus, du kannst in seinem Namen beten. Oder ob du kommst und ob du das nicht verstanden hast. Das wird deine Autorität verändern, beziehungsweise es wird dir helfen, die Autorität anzunehmen, die Gott dir verleiht und der er möchte, dass du gehst und dass du betest und dass du lebst. Und so weiter und so weiter. Es gibt unheimlich viele Aspekte, die es verändern und die es entfalten wird in deinem und in meinem Leben, wenn wir verstehen, dass die Gnade Gottes radikal ist und die Rechtfertigung, die er am Kreuz erwirkt hat, vollständig und endgültig ist. Und viele von uns sitzen hier und ihr wisst das schon sehr lange. Und es gab mal eine Zeit, da hat es euer Leben sehr berührt, diese Gnade, wenn ich es richtig weiß, der Schreiber des Liedes Amazing Grace hat dieses Lied geschrieben in einer Zeit, in der er überwältigt war von dieser Gnade. Und es wird von ihm erzählt, dass er Jahre später, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches, aber so habe ich es gespeichert, sich davon etwas entfernt hatte und sich auch von Gott entfernt hatte. Und er fuhr an einem Kirchengebäude vorbei und drin sangen die Leute Amazing Grace, How Sweet the Sound. Und er hat geweint. Und hat gemerkt, okay, ich hab es verlassen, ich habe es irgendwie aus den Händen verloren. Das, was mich mal so amazed hat, wovon ich so begeistert war, das habe ich irgendwie aus den Händen verloren. Und ich glaube, dass heute Morgen auch einige hier sind, denen es genauso geht. Und du weißt diese ganzen Sachen. Aber es verändert dein Leben nicht mehr. Und diese Wahrheiten sind so gewaltig, dass sie dein Leben kontinuierlich verändern können werden. Wächst du in der Autorität, die Gott dir verliehen hat? Wächst du in der Intimität mit Jesus? Erkennst du immer mehr von seinem Herzen? Wächst du darin, in Freimütigkeit vor ihn zu kommen? Wächst du darin, anderen zu dienen? Die radikale Gnade Gottes und seine Rechtfertigung und die Wahrheit dessen, was er vollbracht hat und worein er uns gestellt hat, hat die Macht und die Kraft, dich kontinuierlich zu verändern und dich kontinuierlich in das reinwachsen zu lassen, was er sich gedacht hat. Weiter in unserem Text. Jesus sagt, Paulus schreibt hier nicht nur, dass Jesus den Schuldschein gelöscht hat und ans Kreuz genagelt, sondern ein Nebensatz, der komischerweise in manchen Übersetzungen nicht zu finden ist. Jesus hat den Schuldschein aus unserer Mitte fortgeschafft. Und jetzt zu unserem Gleichnis, in dem wir ja immer noch mittendrin befinden. Der Knecht hat seine Schuld erlassen bekommen. Und was passiert dann? Jener Knecht aber ging hinaus von dem Herrn, der ihm gerade alle Schuld erlassen hat, und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Jetzt, wie viel ist das? Ein Denar entspricht einer Drachme. Und wie gesagt, eine Drachme ist ein Tageslohn. Okay? Die Schuld dieses Knechtes dem anderen gegenüber waren Geld im Wert von ca. 100 Arbeitstagen. Und erinnert euch, wie viel es beim anderen war? 60 Millionen Arbeitstage? 100 Arbeitstage? Okay? Und er ergriff und würgte ihn und sprach: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach: Habe Geduld mit mir, ungefähr 100 Tage in dem Fall, und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Das ist eine Geschichte, die lässt bei jedem so ein Ungerechtigkeitsempfinden hochkommen. Man denkt, wie kann er nur? Wie kann er nur? Jetzt hat er gerade diese Riesenschuld erlassen bekommen, die er nie hätte abbezahlen können, geht hinaus und würgt einen anderen und sagt, bezahl deine 100 Arbeitstage zurück. 6 Milliarden gegen 10.000 Euro. Ja? Wie kann er nur? Andere Frage, wie kannst du, dessen Schuldschein unermesslich hoch von Jesus gelöscht wurde, an deiner Schuld deines Bruders festhalten und sagen, du bezahlst dafür? Und da mag eine Schuld sein. Dieser Mitknecht hatte eine reale Schuld gegenüber dem anderen Knecht. Aber wie kannst du in Unbarmherzigkeit an dieser Schuld festhalten, dich festbeißen und immer bitterer werden, wenn du doch verstanden hast, was Jesus getan hat? Und dass er deinen Riesenmordsschuldschein einfach mal gelöscht hat, innerlich bewegt. Jesus hat den Schuldschein aus unserer Mitte fortgeschafft. Jesus ermöglicht unter seinen Kindern eine Gemeinschaft, in deren Mitte kein Schuldschein existiert, beziehungsweise in deren Mitte Schuldscheine nur einen Platz haben, und das ist das Kreuz von Jesus. Dein eigener Schuldschein und der Schuldschein deines Nächsten. Und in der Geschichte von dem Knecht war es so, dass die anderen Knechte dann gepetzt haben und gesagt haben, du hast ihm gerade alle Schuld erlassen und jetzt würgt er den anderen. Und der Knecht, dem alles erlassen worden war, der wird ins Gefängnis geworfen und den Folterknechten übergeben. Und das ist ein sehr krasses Ende. Und es bedeutet noch mehr als das, aber wo du an der Schuld eines anderen festhältst und in dieser Bitterkeit lebst, da wird Bitterkeit dich foltern. Und da wird deine Seele und dein Herz in ein Gefängnis geworfen sein, worunter du am meisten leidest. Jesus fordert uns aus, vergebt einander, so wie ich euch vergeben habe. Seid barmherzig, so wie ich barmherzig war. Folge mir nach. Okay, halte nicht fest an Bitterkeit, halte nicht fest an der Schuld deines Bruders. Jesus hat am Kreuz gehangen und er hat diesen Schuldschein gelöscht und bezahlt, um ein Volk zu haben, ein Eigentumsvolk, ein Volk seines persönlichen Schatzes, um das mal wieder anzubringen, das geprägt sein sollte von Intimität mit ihm. Menschen, die sein Herz kennen. Menschen, die in der Freimütigkeit vor ihm leben und ihn kennenlernen und wissen, wer sie sind vor ihm. Er hat es getan, um Menschen zu haben, die wachsen in der Intimität mit ihm. Er hat es getan, um Menschen zu haben, die anfangen, der Autorität zu laufen und zu leben und sein Reich auszubreiten, die er ihnen verliehen hat. Menschen, die ihm ähnlicher werden, die immer heiliger werden, die verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, dadurch ihn anzuschauen. Und Menschen, die in Einheit zusammenstehen werden, unter denen Vergebung großgeschrieben ist, unter denen es keine Schuldscheine gibt, die wir einander vorhalten und die Distanz schaffen, sondern ein Volk, das in geschlossener Reihe einheitlich dasteht und für das steht, was er vollbracht hat und was er möchte und was er in seinem Herzen trägt. Und Volk, das sich um ihn dreht und nicht um sich selbst. Und die Botschaft heute Morgen ist, es ist möglich. Es ist möglich. Dieses Leben ist möglich von Intimität mit Jesus, von Jesus-Zentriertheit, von immer heiliger werden, ihm immer ähnlicher werden, von Autorität in seinem Reich, von versöhnt Leben miteinander, von frei sein, von Bitterkeit. Es ist möglich, denn schaut euch den Rest des Textes an. Jesus hat die Gewalten und Mächte völlig entwaffnet und er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. Er hat am Kreuz den Triumph über sie gehalten. Alles, was sich diesem Anliegen Gottes in den Weg hätte stellen können, hat er komplett besiegt und darüber hat er triumphiert am Kreuz. Paulus spricht hier in einem anderen Bild und er verwendet den Bild eines Triumphzuges, eines Feldherrn, der triumphiert hat über seinen Feind. Und zu der damaligen Zeit war es so, dass ein Feldherr, der einen Triumph davongetragen hat, durch die Straßen Roms fuhr auf seinem Wagen und hinter ihm die Mitstreiter und im Triumphzug auch der besiegte Feind. Entwaffnet, bloßgestellt, öffentlich zur Schau gestellt, hier die Besiegten und wir die Sieger. Und dieser Triumphzug fuhr durch die Straßen Roms, sodass möglichst viele es sehen und am Straßenrand standen und gejubelt haben und so weiter. Und es war eine öffentliche Sache. Und das ist das, was Gott im Garten Eden schon angekündigt hat. Ja, der Nachkomme Evas, Jesus wird der Schlange den Kopf zermalmen. Die Schlange wird im Triumphzug sein, öffentlich bloßgestellt, entwaffnet. Und es ist das, was passiert. Jesus ist dieser Kriegsheld. Und seit Jahrtausenden ist er dabei, in diesem Triumphzug durch alle Zeitalter und Kontinente zu fahren und bloßzustellen, dass alle, die sich ihm anschließen, diesem Triumphzug dazugehörig sind und dass er alles entwaffnet hat und alles bloßstellt, was sich ihm in den Weg stellt. Alle Mächte und alle Gewalten vollständig besiegt sind. 2. Korinther 2, Vers 14, Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Wir dürfen Teil dieses Triumphzuges sein. Jesus sagt, du bist mehr als ein Überwinder durch den, der dich geliebt hat. Du musst kein besiegtes Leben führen, sondern Jesus hat alle Mächte und Gewalten völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt und bloßgestellt. Und er sagt, ich will dich umherführen, Korinther 2, 14, in meinem Triumphzug. Es ist möglich. Dieser Triumphzug passiert jetzt gerade. Er ist Realität und er ist da. Jesus ist der Sieger. Das war nie in Frage gestellt. Aber ich fürchte, dass wir einen Feind haben. Und Petrus sagt, der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann, sucht, wen er irreführen kann, sucht, wen er anklagen kann. Der Feind wird der Ankläger der Brüder genannt. Ich fürchte, wir haben einen Feind, der diese Schuldscheine, die in dieser ganzen Story sehr zentral sind, liebend gerne nimmt und sie uns vorhält und anklagt und draufweist und sie gegenseitig vorhält und mir den von Steven vorhält und sagt, jetzt hat er das gemacht. Wir haben einen Feind, diesen brüllenden Löwen, der versucht zu verschlingen, wen er verschlingen kann. Und seine Waffe, derer er eigentlich entwaffnet worden ist, sind diese Schuldscheine, sind Anklagen, sind Lügens, Verdammnis. Und lass nicht zu, dass er das mit dir macht. Du musst fest werden in der Wahrheit der radikalen Gnade und der vollständigen Rechtfertigung Gottes. Und wenn du fest wirst in dieser Wahrheit, dann wirst du erleben, dass du Teil dieses Triumphzuges bist, in dem Jesus seine Nachfolger und seine Befreiten umherführt und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort offenbart. Es ist möglich, weil er siegreich ist. Alles fängt damit an, dass wir das verstehen und dass wir annehmen lernen, was er getan hat und dieser Gnade begegnen. Das ist mein Gebet für dich heute Morgen, dass du dieser Gnade begegnest. Wir wollen noch ein Lied singen und ich möchte euch vielleicht ganz kurz die Geschichte zu dem Lied erzählen. Das habe ich geschrieben vor, und das Lobpreisteam kann gerne schon vorkommen. habe ich geschrieben vor 8 Jahren. Und die meisten kennen das Lied, das heißt Tadellos. Und vor 8 Jahren war ich auch schon Christ. Und ich war in eine Sünde gefallen, die ich nicht erwartet hätte, dass ich sie tue und die ich auch sehr verurteilt habe und wusste, das ist etwas, das sollte man tunlichst nicht tun. Und ich hatte es trotzdem getan. Und das war die Zeit in meinem Leben, die mich gelehrt hat zu fürchten. Taught my heart to fear. Und ich bin sehr dankbar dafür. Und es gab Morgende, da lag ich auf meinem Gesicht auf dem Boden und habe gesagt, Gott, ich habe gezittert, ich hatte Furcht, ich hatte solche Angst, dass Gott mich verstößt. Ich habe angefangen zu fasten, damit Gott mir vergibt. Ja. Und dann gab es einen Moment, es gab viele Momente, in denen Gott sich mir da genähert hat in der Situation, aber es gab einen Moment, wo ich meine Gitarre genommen habe und dieses Lied einfach kam. Und es entsprach weder meiner Theologie damals, noch dem, was ich geglaubt habe, noch dem, worin ich feststand. Das ist kein Lied, das entstanden ist, oh, ich schreibe mein Lied über die Gnade Gottes. Sondern das ist ein reines Geschenk von Gott gewesen, dieses Lied. Und ich habe es so häufig gesungen. Und es war geistlicher Kampf für mich, ja. Es war, okay, stell mich auf deine Wahrheit, das ist Wahrheit und du verdammst mich nicht und du stößt mich nicht hinaus. Ich bin tadellos vor dir, ich bin gekleidet in Weiß, du findest keine Schuld an mir, denn sie hängt am Kreuz. Ich glaube, es sind Worte Gottes heute Morgen für dich. Es waren Worte Gottes für mich, es ist kein Lied, das ich aus meinem Verstehen hinaus geschrieben hätte. Okay, und wir haben hier ein Kreuz, das das Kreativteam uns aufgestellt hat und auch eine Tonne und ihr habt Zettel auch auf euren Plätzen liegen. Und wenn du heute Morgen sagst, hey, es gibt was, darüber muss ich einfach jetzt annehmen, ob die Schuld einer anderen Person oder deine eigene Schuld. Du musst einfach annehmen, dass radikale Gnade und vollständige Rechtfertigung für dich da sind und möglich sind. Dann schreib Dinge auf, wir werden das nicht später lesen. Zerreiß es, schmeiß es in die Tonne, antworte einfach Gott, wie auch immer er es dir aufs Herz legt. Ja, betet füreinander, geht auf Hausgruppenleiter zu, lasst für euch beten. Wir wollen wachsen darin, die Früchte dessen zu erleben, was er vollbracht hat. Amen.